HR Info. Wissenswert.
Für die Meeresforscher war es eine Riesenüberraschung. Vor 10 Jahren entdeckten sie zahlreiche Wirbel in den Ozeanen, aber nicht im Freiland. Dort hatte man diese Wirbel bis dahin noch nicht beobachtet, sondern am Computer in Simulationen der Meeresströmungen. Wie wichtig sind diese Wirbel für das Leben im Wasser und für das Klima? Dieser Frage ist diese Ausgabe von HR Info Wissenswert gewidmet. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Sie tauchen unvermittelt an der Meeresoberfläche auf, um einige Stunden später wieder zu verschwinden. Sie erstrecken sich über wenige Kilometer und zirkulieren überraschend schnell um ihre eigene Achse. Ähnlich wie beim Klima hatten Forscher das Geschehen in den Ozeanen mit immer aufwendigeren Computersimulationen nachgebildet. Vor etwa 10 Jahren waren diese Simulationen dann erstmal so detailliert, dass sie völlig unerwartet eine Vielzahl von Wirbeln errechneten. Wirbel, die einige hundert Meter bis ein paar Kilometer groß sind und die ebenso unvermittelt entstehen, wie sie nach einigen Stunden wieder verschwinden. Im Sommer haben Forscher mit einer spektakulären Messkampagne in der Ostsee versucht, solche Wirbel genauer unter die Lupe zu nehmen. An der Expedition beteiligt ein Motorsegler, 3 Forschungsschiffe und erstmals in der Meeresforschung ein Zeppelin. Frank Grotelüschen war bei dieser Messkampagne dabei.
The rough plan for today is that we have a couple of waypoints.
Montag, 20. Juni 2016, morgens um 7, der Flugplatz von Peenemünde auf Usedom. Expeditionsleiter Burkhard Baschek hat sein Team einberufen, er gibt letzte Instruktionen.
The first one is that the Stämme will do a search pattern.
Als erstes soll die Stämme abheben, so heißt ein Motorsegler, der mit Wärmebildkameras nach auffälligen Mustern auf der Ostsee suchen soll. Nach speziellen Wasserwirbeln und nach markanten Fronten, an denen warmes und kaltes Wasser aufeinandertreffen.
If you guys do find a position or any target, you'll hand it over to us by radio.
Haben die Piloten etwas gefunden, sollen sie es per Funk an den Zeppelin melden.
The vessels will go to the central point here to wait for the instructions from the Zeppelin.
Unten werden 3 Forschungsschiffe auf Anweisung warten. Sobald der Zeppelin das Zielgebiet erreicht, muss es schnell gehen. Bevor die Wirbel wieder verschwinden, sollen die Schiffe ausrücken und ihr Messgerät zu Wasser lassen. Schleppketten gespickt mit Sensoren. Das Wetter spielt mit, blauer Himmel, kaum Wolken. Alles klar? Die Crew nickt.
Looks perfect, also skies look clear. All right.
3 Jahre hat Baschek auf diesen Moment hingearbeitet. 3 Jahre, in denen er am Helmholtz-Zentrum Geesthacht ein Team aus Spezialisten zusammengestellt hat, aus Deutschland, Polen und den USA. Jahre, in denen er neue Messtechnik entwickelt und einen kühnen Plan gefasst hat. Erstmals in der Meeresforschung soll ein exotisches Luftgefährt zum Einsatz kommen, ein Zeppelin.
Ich glaube, wir sind so gut vorbereitet, wie es irgendwie geht.
Am Abend zuvor sitzt Burkhard Baschek auf der Terrasse des Hotels, wo alle Expeditionsteilnehmer untergekommen sind. Baschek und seine Leute suchen nach speziellen Meereswirbeln, von denen man vermutet, dass sie das Räderwerk des Ozeans am Laufen halten. Auf den Weltmeeren sind gewaltige Wassermassen in Bewegung, die Meeresströmungen. Manche dieser Ströme werden durch die Erdrotation aus ihrer Bahn gelenkt. Riesige Wirbel bilden sich, tausende von Kilometern groß. Von deren Flanken lösen sich kleinere Wirbel ab, bis zu 200 Kilometer groß, gut zu erkennen auf Satellitenbildern, über Monate stabil. An ihren Rändern scheinen sich weitere Wirbel abzulösen. Und über die, sagt Baschek, weiß man nicht viel.
Diese kleinen Wirbel von vielleicht 100 Meter im Durchmesser bis wenigen Kilometern, das sind die kleinen Wirbel, die wir suchen. Die sind bislang praktisch übersehen worden in der Meereskunde, weil sie durch das Raster der Satelliten durchfallen. Die meisten Satelliten haben eine Auflösung von typischerweise 1 Quadratkilometer. Damit ist ein Wirbel von 1/2 Kilometer Größe natürlich nicht zu erkennen. Und deshalb waren sie lange Zeit nicht zu beobachten.
Die Wirbel sind flüchtig. Sie entstehen scheinbar aus dem Nichts, um ein paar Stunden später wieder zu verschwinden. Dass es sie überhaupt gibt, darauf wiesen vor etwa 10 Jahren Computersimulationen hin.
Und erst mit diesen Computermodellen wurde klar, dass diese Wirbel wirklich im gesamten Weltozean in großer Zahl vorhanden sind und wohl doch eine große Rolle spielen können in der Summe, in der sie auftreten.
Nur, was fehlte, war ein Beweis, ein Wirbel in flagranti.
Das ist uns 2009 als erste überhaupt gelungen, dass wir einen dieser kleinen Wirbel, schönen Spiralwirbel, vor der Küste Kaliforniens gefunden haben.
Baschek arbeitete damals als Professor in den USA. 2012 kehrte er nach Deutschland zurück, ans Helmholtz-Zentrum Geesthacht. Seitdem verfolgt er zielstrebig seine Vision, eine Expedition, die die Wirbel detailliert vermisst und grundlegende Fragen klärt. Sind sie tatsächlich so wichtig für das Geschehen im Ozean? Inwieweit prägen sie das globale Klima? Und wie wirken sich die Wirbel auf Flora und Fauna aus, auf Nährstofftransport und Algenblüte? 10 Tage soll die Messkampagne in der Ostsee dauern, Projektname Uhrwerk Ozean. In dieser Zeit wollen Baschek und seine Leute möglichst viele Wirbel aufspüren und vermessen.
Eine Garantie haben wir nicht. Es ist schwer zu beziffern, wie viel Prozent Chancen wir haben, aber wir sind zuversichtlich.
Before you jump out, take that cord out and hold on to it. Don't tie it on to yourself, because just in case you drop the life raft.
Am nächsten Morgen geht es los. Auf dem Flugplatz schwebt der Zeppelin an seinem Mast. Wie ein ungeduldiges Tier zieht und zerrt er an den Befestigungsleinen. 75 Meter misst die Hülle, die Kabine hat die Ausmaße eines Kleinbusses. Vorn das Cockpit für die beiden Piloten. Die geben gerade die Sicherheitsbelehrung. Hier das Rettungsboot, da die Schwimmwesten. Dann wirft das Luftschiff seine 3 Propeller an und hebt sachte ab. Bald verschwindet Usedom aus dem Blickfeld, der Zeppelin schwebt über der offenen See. Die Piloten steuern Kurs Nordost Richtung Bornholm. Für diese Expedition scheint der Zeppelin ideal. Anders als ein Flugzeug kann er stundenlang über einem Wirbel schweben und ihn in aller Ruhe vermessen. Und im Vergleich zum Hubschrauber bietet er mehr Platz und muss nicht alle paar Stunden zum Tanken zurück an Land.
Wie steht's mit der Sichtbarkeit von unserer Position auf Fifeck?
1,5 Stunden dauert die Reise ins Zielgebiet. Fernerkundungsexperte Rüdiger Röttgers, einer der 4 Wissenschaftler an Bord, zeigt auf ein Kernstück der Messtechnik, eine Hyperspektralkamera. Durch eine Luke im Kabinenboden blickt sie nach unten auf die Ostsee und erfasst deren Farbe.
Wir sehen die Wasserinhaltsstoffe im Wasser, das sind ja Algen oder Schwebstoffe oder gelöste Stoffe. Das heißt, wir sehen im Prinzip alle Materialien, die das Licht absorbieren im Wasser. Und dazu gehören zum Beispiel eben die Mikroalgen, die wir dann ja am meisten untersuchen wollen.
Neben der Spektralkamera ist ein 2. Gerät montiert. Dafür zuständig Techniker Wolfgang Kordes.
Das ist eine Wärmebildkamera, ja. Wir können sehr feine Temperaturunterschiede erkennen. Also kann man mit sehr hoher Zuverlässigkeit sagen, dass man 0,1 Grad sicherlich perfekt auslösen kann.
Kurz vor dem Zeppelin ist der Motorsegler gestartet. Er soll von großer Höhe aus nach Wirbeln Ausschau halten und sie dem Zeppelin melden. Dieser soll die Wirbel dann mit seinen Kameras präzise vermessen und gleichzeitig als Schaltzentrale fungieren. Als fliegender Kommandostand für die 3 Forschungsschiffe, die die Wirbel direkt auf dem Meer inspizieren sollen.
Alles mitgehört?
Plötzlich herrscht Aufregung, per Funk kommen schlechte Nachrichten. Nervös läuft Expeditionsleiter Burkhard Baschek in der Kabine hin und her.
Unser Motorsegler hat noch ein bisschen das Problem mit Instrumenten. Die sind jetzt gerade wieder zurückgekehrt zum Flughafen, um das zu reparieren.
Die Kamera an Bord des Motorseglers funktioniert nicht. Für heute ist der Zeppelin auf sich allein gestellt.
Wir werden jetzt mit dem Zeppelin die Suche nach den Wirbeln übernehmen und hoffen, dass wir da nächsten 1-2 Stunden was gefunden haben. Plan B, aber das sind die Sachen, auf die man sich einstellen muss.
Baschek greift zum Fernglas und sucht die Meeresoberfläche ab.
Man kann Glück haben. Bei günstigem Sonnenstand kann es mitunter sein, dass man die Wirbel erkennt. Deswegen halten wir trotz allem die Augen offen.
Bornholm kommt in Sicht. Äcker, Wiesen und Wälder, die Küste gespickt mit Ferienhäuschen. Auf der Ostsee zeichnen sich die Silhouetten der 3 Forschungsschiffe ab.
Die Ludwig Brandl ist dort hinten zu sehen. Etwa vielleicht einen 1/2 Kilometer dahinter ist dann Eddie, unser Schnellboot. Und nochmal 3-4 Kilometer weit hinten kann man ein bisschen größeren Fleck sehen. Das ist die Manbogese.
Hier ist Lars. Das ist genauso, wie du sagst. Wir können nur innerhalb der exakten Koordinaten fahren.
Wir haben jetzt Funkkontakt zu Ludwig Brandl. Jetzt werden wir versuchen, auch die Internetverbindung aufzubauen, damit wir Daten teilen können.
Immer noch sucht Burkhard Baschek mit seinem Feldstecher die Ostsee ab. Plötzlich stutzt er.
Das könnte eventuell was sein. Sieht per Auge aus der Luft so aus, als ob da eine Frontlinie sich entwickelt hat, die für uns auch von großem Interesse ist. Und fliegen wir rüber. Mal schauen. In 3 Minuten sind wir drüber.
Und tatsächlich, auf dem Monitor der Infrarotkamera wechselt abrupt die Farbe. Bei Baschek und Röttgers steigt der Puls.
Blau die kalte Temperatur und grün ist der wärmere Teil. Wir sind jetzt gerade über eine Temperaturfront rübergeflogen mit 0,6 Grad Unterschied zwischen beiden Seiten.
Ein Bereich, wo sich die Wassermasse innerhalb von nur ein paar Meter stark ändert. Wenn man rausguckt, man sieht das auch, man sieht diese Schaumfronten, ne? Also diese Striche, die da unten entlang gehen. Eine ganz starke Front, ein starker Unterschied in der Temperatur zum Beispiel.
Eine kurze Beratung, dann steht fest, diese Front ist interessant. Die Crew wird sie detailliert vermessen. Baschek greift zum Funkgerät. Die Schiffe sollen sich umgehend auf den Weg machen.
Wirklich, Quante, hier ist Zeppelin. Hier ist einiges an verschiedenen Fronten. In 1 Meile oder sowas könntet ihr auch schon mal die Geräte ins Wasser lassen und dann nach Norden fahren.
Verstanden.
Doch dann gibt's ein Problem. Als die Forscher versuchen, die Kamerabilder vom Zeppelin zu den Schiffen zu übertragen, kommt eine Fehlermeldung.
Habt ihr denn die Bilder vom Zeppelin bekommen? Wir haben keine Bilder vom Zeppelin bekommen.
Nach einem kurzen Check ist klar,
die Satellitenkommunikation steht noch nicht.
Ingenieur Henning Burmeester kommt in Schwitzen. Der Satellit regt sich nicht, also muss er nach einer Alternative suchen. Vielleicht klappt die Datenübertragung ja vom Bornholmer Handynetz.
Burkhard, kann ich mal versuchsweise jetzt mal ein Bild generell runterschicken? Wäre das möglich?
Doch Burkhard Baschek antwortet nicht. Er gibt gerade die Positionen, an denen die Schiffe ihre Messgeräte ausbringen sollen, per Funk durch. Immerhin, die Kameras an Bord des Zeppelins tun ihren Dienst. Röttgers ist erleichtert.
Die ersten Bilder, die wir von der Kamera sehen, die sind ziemlich gut, also besser als wir also das erstmal erwartet hatten, weil das ja der erste Einsatz ist von der Kamera unter solchen Bedingungen. Man sieht die Temperaturdifferenzen sehr gut und sie bleiben auch an Ort und Stelle, wenn wir mit dem Zeppelin 10 Minuten später kommen.
3 Stunden später. Die Forscher sind erleichtert. Die Front hat sich gehalten und konnte ausgiebig untersucht werden. Oben vom Zeppelin, unten von den 3 Forschungsschiffen.
Gut, herzlichen Dank euch beiden.
Um 3 Uhr nachmittags haben die Wissenschaftler genug Daten im Kasten. Die Auswertung wird Röttgers und seine Leute monatelang beschäftigen.
Wir wollten eigentlich am Ende gucken, ob diese Mischung in der Front irgendwo was an den Wachstumsraten von den Algen ändert. Also ob sich, wenn sich 2 Wassermassen mischen, das eigentlich einen positiven Effekt auf die eine Wasser- oder auf die andere Wassermasse hat.
Verstanden. Ich hätte ja auch verstanden.
2,5 Stunden dauert der Rückflug nach Peenemünde. Erst jetzt kann sich Expeditionsleiter Baschek ein wenig entspannen.
Der erste Eindruck ist so, dass wir erstmal eine sehr interessante Front gesehen haben, die sich direkt von der Insel von Bornholm losgelöst hat. Wir haben einen Temperaturunterschied von knapp 1 Grad beobachtet und von daher bin ich also wirklich hochzufrieden mit dem ersten Tag.
Einen Wirbel haben die Forscher heute noch nicht gefunden. Das aber wird ihnen ein paar Tage später gelingen.
Alles mitgehört?
Frank Grotelüschen. Die Meereswirbel, die die Wissenschaftler mit ihrer Expedition im Sommer unter die Lupe genommen haben, sie geben große Rätsel auf, insbesondere den Biologen. Könnte es beispielsweise sein, dass diese Wirbel als eine Art Nährstofffahrstuhl fungieren, ein Fahrstuhl, der Unmengen an Futter an die Meeresoberfläche befördert, sodass dort das Plankton prächtig gedeihen kann? Fragen wie diese geht die Meeresbiologin Amala Mahadevan aus den USA nach. Frank Grotelüschen hat mit ihr über ihre Forschung gesprochen.
We can see big eddies from satellites, but until now we have not been very knowledgeable about the smaller scales of eddies.
Die riesigen, tausende von Kilometer großen Wirbel können wir von Satelliten aus sehen. Und eine Frage, die uns Ozeanographen plagt, ist: Wie werden diese Riesenwirbel die enormen Energien los, die sie enthalten? Wir glauben, dass sich an ihren Rändern kleinere Wirbel ablösen, an deren Rändern sich dann ebenfalls wieder neue, noch kleinere Wirbel bilden. Nur diese kleinen Wirbel zu beobachten, war bislang ziemlich schwierig. Sie sind klein und sie verändern sich rasch. Da genügt es nicht einfach, mit dem Schiff herumzufahren und alle paar Kilometer eine Probe zu nehmen. Erst jetzt mit den neuen Beobachtungstechniken ist es möglich, solche Strukturen auf dem Meer zu erkennen.
Motion in the ocean and you need very high resolution in both space and time to be able to notice this.
Amala Mahadevan ist Meeresforscherin an der Woods Hole Oceanographic Institution in den USA. Sie will wissen, wie werden Fauna und Flora durch die Wirbel geprägt? Gäbe es sie nicht, würde der Ozean überhaupt so vor Leben strotzen?
One important question for biology is how nutrients, which are available deep in the ocean, how are they brought to the surface?
Für die Biologie stellt sich eine zentrale Frage. Wie gelangen Nährstoffe nach oben, um dort vom pflanzlichen Plankton verwertet zu werden? Wir glauben, dass die kleinen Wirbel einen großen Anteil daran haben, Nährstoffe an die Oberfläche zu befördern.
Wir glauben, dass Eddies und diese Instabilitäten, die sich in den Ozean helfen, Dinge up and down vertical.
Die Meereswirbel als Nährstofffahrstuhl aus der Tiefe. Ein Mechanismus, der sich zwar bereits bei größeren Wirbeln gezeigt hat, unklar aber ist die Situation bei den kleineren, mit Durchmessern von einigen hundert Metern bis zu ein paar Kilometern. Da sie sich schneller drehen, könnten sie noch effektiver als lebensspendender Rührquirl fungieren.
Personally, I'm very interested in thinking about how this scale of motion facilitates vertical exchange between the surface layer of the ocean and below.
Wie wirken sich diese Phänomene auf den Austausch zwischen unten und oben aus? Sind es vor allem die vielen kleinen Wirbel, die Unmengen an Nährstoffen an die Oberfläche befördern? Und sorgen sie umgekehrt dafür, dass Sauerstoff von oben in die Tiefe gelangt?
Einen Fingerzeig geben die Computersimulationen. Demnach haben die Wirbel einen enormen Einfluss auf das Leben. Sie könnten auf unserem Planeten für die Hälfte des Mikroalgenwachstums verantwortlich sein. Diese Algen bilden die Grundlage für alle Nahrung im Meer. Und sie produzieren global gesehen die Hälfte des Sauerstoffs in der Atmosphäre.
The better we understand.
Wenn wir diese Prozesse besser verstehen, dürfte das Folgen haben für die Fischerei. Außerdem werden wir besser abschätzen können, wie sich der Klimawandel auf das Leben im Ozean auswirken wird, etwa wenn das Meereis immer weiter schmilzt.
Fragen, die, so die Hoffnung von Mahadevan, die Messkampagne in der Ostsee beantworten helfen soll.
Zur groß angelegten Messkampagne in der Ostsee zählten nicht nur ein Zeppelin und ein Motorsegler, es gehörte auch eine kleine Flotte von Forschungsschiffen dazu. Die hat die Wirbel direkt an und unter der Wasseroberfläche untersucht. Ihre Basis hatten die Schiffe auf der dänischen Insel Bornholm. Frank Grotelüschen hat ihnen einen Besuch abgestattet und hat sich dort nach den vorläufigen Ergebnissen der Expedition erkundigt.
Die Leine
sind
los.
Nexø, ein Hafen an der Ostseite der dänischen Insel Bornholm. Bernd Peters hat sich hinter das Steuer eines kleinen Schnellboots gezwängt. Eddie, so heißt es.
7,30 Meter und hat 250 PS. Und je nach Wetterlage und Wellenlage kommen wir so um 25 bis 26 Knoten.
Im Hafen aber muss Peters langsam machen. Es gilt ein Tempolimit.
Ja, jetzt fahren wir noch 6 Knoten. 5 dürfen wir. Und hier draußen kann ich jetzt noch ein bisschen mal beschleunigen.
Kaum hat er das Hafenbecken hinter sich gelassen, legt Peters den Gashebel um. Eddie startet durch.
Jetzt 25 Knoten. Man merkt schon, weil der Seegang ist schon am Ende.
25 Knoten, das sind 46 Kilometer pro Stunde.
Das Schlagen des Bootes in den Wellen, das ist eine echte ozeanografische Erfahrung, die wir hier gerade sammeln.
Sagt Peters Kollege Volker Jag. Zwar ist das Bootsinnere durch ein Verdeck geschützt, trotzdem spritzt einiges an Gischt an Bord.
Wenn man mehrere Stunden auf See ist mit so einem Boot, ist man relativ salzverkrustet. Das bleibt gar nicht aus.
Bernd Peters ist vom Gas gegangen, nun dümpelt Eddie vor sich hin. Peters zeigt die Messgeräte, die das Schnellboot an Bord hat. Ein kleines Arsenal.
Auf Eddie haben wir ein Strömungsmessgerät. Dann haben wir eine Ferrybox. Die nimmt Wasserproben ständig. Und da kann man gleich Daten sehen, wie Chlorophyll und Salzgehalt, Temperatur.
Die Daten laufen in der winzigen Kajüte im Bug zusammen. Computer, Elektronik, 3 Bildschirme und ein kleiner Sessel drängen sich auf engstem Raum. Bis zu 10 Stunden dauern die Tage auf See. Ein Knochenjob für Peters und seine Leute.
Man muss ja während der Fahrt alle Muskeln anspannen, um sich festzuhalten. Meine Crew muss dann immer Tabletten nehmen und Kaugummi, damit sie nicht seekrank werden.
Größere Forschungsschiffe haben zwar deutlich mehr Technik an Bord. Dafür aber besitzt Eddie ein anderes Plus.
Na, wir sind flexibler und schneller.
Beobachtet der Zeppelin einen Wirbel aus der Luft, kann Schnellboot Eddie einen Sprint einlegen. Wichtig, wenn sich der Wirbel rasch wieder auflösen sollte. Deutlich geräumiger geht es auf der Ludwig Prandtl zu. Das Forschungsschiff ist mehr als 30 Meter lang. Ingenieurin Martina Heinecke zeigt auf eines der wichtigsten Werkzeuge an Bord, die Schleppkette.
Die Schleppkette wird dazu benutzt, in den verschiedenen Tiefen Sauerstoff, Chlorophyll, Temperatur und die Leitfähigkeit zu messen.
120 Meter ist die Schleppkette lang. Eine raffinierte Technik lässt sie, gezogen von der Ludwig Prandtl, schräg im Meer hängen. Dadurch deckt sie verschiedene Tiefen ab, bis zu 40 Meter. Heinecke zeigt auf einen Eimer mit einem gelben Knäuel.
Das Gelbe hier, das ist die eigentliche Schleppleine. Und an der Schleppleine werden die Messinstrumente befestigt.
Die Messsonden sehen aus wie schlanke Thermoskannen. 10 davon passen an die Leine, etwa alle 10 Meter eine. Stundenlang zieht sie die Prandtl während eines Messtags hinter sich her. Die Daten werden nicht live an Bord übermittelt, das wäre viel zu aufwendig.
Die werden gespeichert und müssen dann abends nach dem Messeinsatz ausgelesen werden und prozessiert werden.
Mit dem Einlaufen in den Hafen ist der Arbeitstag also längst nicht vorbei.
Der Tag ist voll. So sieht's aus.
Oben an Deck der Prandtl steht Fahrtleiter Jochen Horstmann. Er zeigt auf die Radarantennen. künstliche Augen, die stur und akribisch die Meeresoberfläche abscannen.
Man kann den Seegang damit messen, man kann damit auch flächendeckende Strömungen messen.
Radaranlage, Schleppkette, dazu Unterwasserroboter und Sensoren für Algen und Nährstoffe. Zusammen mit den Spezialkameras von Zeppelin und Motorsegler bilden sie ein hochkomplexes Arrangement.
Ja, das muss man sich wie so einen großen Puzzle vorstellen. Da kommen die ganzen Bausteine zusammen. Zeppelin-Bild, Radar-Bild, Schleppketten, Informationen, alles, was wir so haben. Und wir versuchen damit dann das Gesamtbild des Wirbels festzustellen. Und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefe.
Am ersten Tag der Expedition haben die Forscher eine Front gefunden, eine scharfe Grenzlinie zwischen zwei Meeresströmungen. Zwei Tage später, sagt Volker Jag, spüren sie das auf, nachdem sie eigentlich gesucht haben.
Da haben wir einen richtigen Wirbel gefunden.
Durchmesser 3 Kilometer, mit Spiralarmen ähnlich wie bei einer Galaxie. Spektakulär das Bild der Infrarotkamera. Blau das Auge des Wirbels, hier ist das Wasser kalt. Weiter außen wechselt die Farbe von grün über gelb nach rot, um in den Spiralarmen immer weiter zu verschmieren. Einen Tag später der nächste Erfolg, wieder ein Wirbel, diesmal ein größeres Exemplar, Durchmesser 15 Kilometer.
Das war eigentlich für uns eine ganz interessante Aufgabe, weil sie auch in Kombination stand mit einer beginnenden Algenblüte. Und das ist was ganz Besonderes, wenn man auf der Oberfläche des Wassers eine beginnende Algenblüte wahrnehmen kann.
Grünliche Bänder im blauen Meer, mit bloßem Auge vom Zeppelin aus zu sehen. Die Daten könnten darauf hindeuten, dass Sauerstoff vom Wirbel aus der Tiefe nach oben gequirlt wurde. Auch scheint es hier mehr Plankton zu geben. Anzeichen dafür, dass Wirbel als Brutstätten für Mikroalgen fungieren und damit prominent mitmischen im Lebenszyklus der Weltmeere.
Die Datenauswertung wird zeigen, ob es tatsächlich so war. Da bin ich sehr gespannt auf die Daten, ob sich diese Hypothese bestätigt.
Der darauffolgende Montag wird ein entscheidender Tag. Burkhard Baschek und seine Leute haben Glück und entdecken etwas Besonderes, die Geburt eines Wirbels.
Wir haben gesehen, wie wirklich ein Wirbel entstanden ist und konnten den dann über etwa 6-7 Stunden verfolgen und haben gesehen, wie er dann auch wieder langsam zerfallen ist. Wir haben in einem Objekt wirklich diesen ganzen Entwicklungsprozess mitgemacht. Deswegen ist das, glaube ich, so der Tag, der mir am allerbesten gefallen hat, weil man dafür auch eine ganze Menge Glück braucht.
Die Expedition ist vorbei. Baschek ist hochzufrieden.
Es lief wie ein Uhrwerk. Nach den ganzen Jahren Vorbereitung ist einfach schön, dass man dann sieht, wir finden die Wirbel, wir können sie sehr gut aufspüren. Und auch das Zusammenspiel der ganzen Messplattform hat ganz hervorragend funktioniert.
Die Datenausbeute, Dutzende von Terabyte, mehrere Festplatten sind gefüllt.
Wir können sagen, dass wir wirklich sehr, sehr vielversprechende Ergebnisse haben. Aber es wird jetzt viele Monate und Jahre dauern, bis wir alles ausgewertet haben und dann auch wissen, was wir wirklich gesehen haben.
Womöglich werden Meeresbiologen verstehen, wie Plankton zu seinen Nährstoffen kommt. Und Klimaforscher neue Fakten in die Hände bekommen. Harte Messdaten, mit denen sie ihre Modelle um ein weiteres Stück realitätsgetreuer machen können.
Da liegt nach wie vor eine der großen Unsicherheiten, die Modelle haben.
Habt ihr denn die Bilder vom Zeppelin bekommen?
Und wenn es nach Baschek geht, wird es nicht die letzte Expedition gewesen sein, bei der ein Zeppelin nach den flüchtigen Meereswirbeln sucht.
Wir haben keine Bilder vom Zeppelin bekommen. Das ist schade, da kläre ich mal mit Eddie, wie die euch zukommen können. Ich frag mal, wartet mal.
Meeresforschung per Zeppelin. Über die Suche nach den rätselhaften Wirbeln im Ozean berichtete in HR Info Wissenswert Frank Grotelüschen. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge der Reihe Wissenswert, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Und noch ein Hinweis, am 7. November startet das nächste Funkkolleg, diesmal unter dem Leitthema Sicherheit. Das Funkkolleg ist auch diesmal wieder für hessische Lehrkräfte als Fortbildung zertifiziert, aber auch jeder andere Interessierte kann das Zertifikat zum Funkkolleg erwerben. Genaue Informationen zu den Themen und zum Zertifikat finden Sie im Internet unter www.funkkolleg-sicherheit.de. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.